Ja, wir haben letzte Woche eine neue Themenserie begonnen über die Bergpredigt. Wer hat schon von der Bergpredigt gehört? Wer noch nicht? Ja, wahrscheinlich alle oder die meisten haben schon die Bergpredigt gelesen, vielleicht studiert und vielleicht auch große Fragenzeichen neben dem Text dahingestellt. Aber was will jetzt Jesus damit sagen? Ist eine ganz wichtige Botschaft von Jesus an die Gemeinde, an die Nachfolger, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Um das geht es in dieser Predigt. Die Predigt ist eine Einladung in die Nachfolge Jesu. Und Samuel hat letzten Sonntag uns eine, glaube ich, sehr ausführliche Einleitung gegeben, uns den Kontext auch beleuchtet. Den Kontext beleuchtet über diese Predigt, über die Hintergründe, und ich möchte in dem Sinne nicht allzu viel Zeit verlieren, um das zu wiederholen. Ich möchte heute in den Text einsteigen, dieser Predigt. Die ersten zwei Verse der Bergpredigt mit uns anschauen. Aber noch kurz als Einleitung. Es ist wichtig, weil, dass wir das auch verstehen. Die Bergpredigt ist, wie gesagt, gerichtet an Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Oder die sich am Überlegen sind, will ich Jesus nachfolgen? Will ich das überhaupt für mein Leben? Und die Jünger und die Interessenten, sage ich, die Jesus zugehört haben, auf diesem Berg oder auf diesem Hügel, sie waren geprägt von Religion und von Gesetz. Sie waren im alten Bund unterwegs. Das heißt, die waren sehr treu. Die taten eigentlich alles, was sie tun sollten als gute Juden. Und nun kommt Jesus und er gibt ihnen einen sehr ausführlichen Input über wie das Leben im messianischen Reich ist. Und das war ihre Erwartung. Die Erwartung, der Messias kommt und das messianische Reich wird gleich beginnen. Das war die Haltung, die diese Leute zum größten Teil hatten. Messias, komm und lass dein Reich kommen. Es geht, und Jesus geht auf das ein, es geht in der Bergpredigt um das Reich Gottes. Es geht darum, wie wir im Reich Gottes leben und um was es im Reich Gottes geht. Und Jesus beginnt diese Predigt, glaube ich, mit dem Wichtigsten. Was ist das Wichtigste im Reich Gottes? Was denkst du? Das Wichtigste ist, dass du mal ins Reich hineinkommst. Weil sonst da reden wir gute, schöne Theorie, wie es sein könnte. Aber Jesus war kein Theoretiker. Sondern Jesus wollte den jüdischen Freunden zeigen, hey, ich bin nicht nur der Messias, ich bin gekommen, um dieses messianische Reich auf Erden aufzurichten. Und nun gebe ich euch die Kriterien. Ich gebe euch die Details, die ihr braucht, um zu wissen, ja, wollen wir das überhaupt oder nicht? Und Jesus beginnt diese Predigt eigentlich mit dem Wichtigsten. Manchmal haben wir die Tendenz, wir warten, Hufe, bla bla bla, bla bla bla, oder? Und am Schluss kommt das Wichtigste, oder? Wenn schon alle schlafen. Bei Jesus war es anders. Bevor sie irgendwann von der Sonne so ein bisschen, sagt er gerade zu Beginn, Freunde, das ist das Wichtigste. Und Jesus beginnt die sogenannten Seligpreisungen, die neun Seligpreisungen der Bergpredigt. Wir wollen die ersten zwei heute miteinander anschauen. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Bist du heute Morgen glücklich? Bist du wirklich glücklich? Kann ich mal dein Gesicht sehen? Bist du wirklich glücklich? Also, ja, manchmal ist es schwierig vom Gesicht her, oder? Weil das Gesicht kann, kannst du ja auch verändern, oder? Oder? Bist du glücklich heute Morgen? Weil Jesus hat genau das zum Ziel. Er will glückliche Menschen. Findest du nicht gute News? Jesus möchte nicht Menschen, die griesgrämig durchs Leben gehen und sagen, ja, ich bin Christ und ja, ist dann einfach schwierig und hart und brutal und scheiße. Sorry, Jesus sprach auch gutes Aramäisch. Es geht darum, hey, Jesus, wenn er seine Jünger vor sich hat, oder diejenigen, die bewegen, will ich überhaupt ein Jünger werden, hey, er sagt ihm gleich, hey, es geht darum, dass ihr ein glückliches Leben habt. Glücklich zu preisen sind die. Und dann bringt er neun Kriterien. Er bringt neun Bereiche des Lebens, die wir wahrscheinlich alle irgendwann erleben werden, wenn wir entschieden sind, Jesus nachzufolgen. Und er macht eine Einladung, und das ist so wichtig. Es geht wirklich darum, nicht, du sollst, die Juden wussten, die Jesus zuhören, du sollst und du musst. Und interessanterweise fängt Jesus nicht an, du sollst und du musst. Er sagt einfach, das ist die Verheißung, das ist für dich. Wenn es auf dein Leben zutrifft, dann bist du glücklich zu preisen. Oder selig, Luther übersetzt mit selig. Im Englischen heißt es, blessed are those. Gesegnet sind die. Und jetzt sind wir beim springenden Punkt, weil das mit dem Glücklichsein ist schon ein bisschen ein schwieriges Wort, weil ich frage dich, was verstehst du unter Glücklichsein? Was heißt es für dich, glücklich zu sein? Wenn ich dich frage, bist du glücklich? Deine Definition von Glücklichsein ist vielleicht anders als meine, ich weiß es nicht. Und das ist eine springende Frage. Was meinte Jesus hier mit selig sind die, oder wie es die Neue Genfer Übersetzung sagt, glücklich zu preisen sind die. Das ist der springende Punkt und ein Schlüssel, dass wir diese Seligpreisung oder diese Glücklichpreisungen auch verstehen. Nun, Jesus meinte damit nicht, dass wenn du vielleicht gegen Ende letzten Jahres beim Chef im Büro warst und der Chef sagte, hey, ich bin so begeistert von dir, von deiner Arbeit. Ich habe mich richtig gefreut. Du hast ein super Jahr hinter dir. Quali, Top-Noten. Wer hat da letztes Jahr Quali gehabt? Ist das heute nicht mehr? Gibt es das heute nicht mehr? Okay, gut. Wenige, ja gut. Also ohne Quali. Aber stell dir vor, wenn du keine Quali gehabt hast, hast du es schon mal gehört. Super Quali-Gespräch, hey, alles tipptopp, Chef zufrieden, wirst befördert aufs neue Jahr, erst noch mit Lohnerhöhung, oder? Ah, was für ein Gefühl. Komm, wir gehen eins ziehen, gehen anstoßen, jetzt leisten wir uns eine gute Flasche Champagner, oder? Und wir feiern und ja, ist alles gut und schön und wow, so gut, oder? Du hast dann noch eine Freundin gefunden, deine Traumfrau, oder? Und ah, die Glücksgefühle, die Hormone, die spinnen und hey, hast du auch schon erlebt? Das volle Programm, alles miteinander, oder? Glücklich zu preisen sind die, ja, die das erleben. Und was ist mit denen, die das nicht erleben? Sind die jetzt ausgestoßen? Kannst du trotzdem glücklich sein? Ohne Lohnerhöhung, ohne Beförderung, ohne neue Traumfreundin oder Traumfreund. Was meint Jesus damit? Glücklich zu preisen. Das griechische Wort, das Jesus braucht, ist Makarios. Und das Makarios, vielleicht schon mal gehört, das wird auch manchmal so im Umgang oder in Büchern immer wieder erwähnt, aber es ist wichtig, dass wir das Wort verstehen. Das ursprüngliche Wort, sonst kommen wir eben, ah, ist ein cooles Gefühl, hey, ah, super heute. Das Makarios ist etwas, das du nur erleben kannst, wenn du von Neuem geboren bist. Also das, was Jesus hier sagt, das kannst du nicht erleben, wenn du nicht im Königreich Gottes bist. Tut mir leid, aber es ist die Bedingung, es ist das, was es bedeutet, weil Jesus spricht nicht von einem äußeren Glück, nicht von, hey, das Leben läuft rund und bunt. Ja, lies mal die anderen Glücklichpreisungen, die Seligpreisungen, da geht es auch um Dinge, die sind nicht so cool. Die sind nicht so hittig, wir kommen noch auf das zu sprechen. Und Jesus sagt, hey, egal, ob es gerade alles tiptop läuft in deinem Leben oder nicht, oder was die Umstände sind, es geht darum, um ein Glücklichsein, ein Seligsein. Es geht um etwas, das du nur erleben kannst, wenn du verankert bist in ihm. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du den Geist Gottes in dir hast, da geht es darum, dass der Geist in dir einen Zustand bewirken will. Einen Zustand, wo du glücklich bist, wo du vollkommen in der Ruhe bist. Ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie der Shalom, aber es ist nicht das gleiche wie der Shalom. Der Shalom ist der Friede, der vollumfängliche Friede. Das Makarios ist nicht das gleiche wie der Shalom. Aber es ist verwandt. Es geht um eine Freude. Es geht um eine innere Freude, einen inneren Ruhepol, wo du erleben darfst. Könnte man sagen, wir haben bei der Einsegnung so wie dieses Baby, das so auf dem Schoß oder an der Brust der Mutter ist, du bist einfach völlig, du bist gestillt, du bist gesättigt, du bist wohl. Und es ist eben ein anderes Glücklichsein, als so oft auch in unserer Gesellschaft propagiert wird. Auch wir als Christen sind manchmal, glaube ich, auch in der Gefahr, dass wir unser Glück in so vielem suchen. Aber ist es dann wirklich ein Makarios Glück? Ist es wirklich dieses tiefe Gesättigtsein? Um das geht es. Und darum frage ich, bist du glücklich? Bist du glücklich, wie es Jesus gemeint hat? Erlebst du das? Ist das dein Zustand in deinem Leben? Bist du glücklich, wenn die Wogen über dein Haus hinwegfegen? Bist du glücklich, wenn du verfolgt wirst? Bist du glücklich, wenn dein Leben völlig anders verläuft, als du es dir geplant hast? Weil das ist der Kontext von den Seligpreisungen. Das ist das, was du eben nicht erleben kannst, einfach durch irgendwelche Kompensationen im Leben, wo auch wir als Christen sehr wohl so vieles tun können. Jesus spricht hier von etwas sehr viel tiefer. Und er beginnt, glücklich sind die, selig sind die oder glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Was für ein Widerspruch. Findest du nicht auch, das ist doch ein Widerspruch, was Jesus hier sagt? In anderen Übersetzungen heißt es, glücklich sind die, die geistlich arm sind. Reden wir nicht immer davon, dass wir geistlich reich sein sollen? Hat sich da Matthäus verschrieben? Ja, der war auch nur ein Mensch, oder? Vielleicht ist der Griffel mal so ein grammatischer Fehler und John, hast du das, ja? Nein, Matthäus hat sich nicht verschrieben. Tatsächlich, es steht hier, glücklich sind die, die arm sind, die geistlich arm sind. Was für ein Armutszeugnis. Und das ist das, was Jesus möchte. Ja, Jesus spricht hier übrigens nicht von Armut. Armut ist nichts Gutes, hast du das gewusst? Armut ist nicht der Wille Gottes, egal in welchem Setting, in welchem Zustand. Gott will keine armen Menschen. Die Armut ist ein Fluch. Aber Jesus redet hier von einem Segen. Selig sind die, Luther, die arm sind, ja. Stimmt da nicht. Jesus spricht hier nicht von einer materiellen Armut. Nein. Wir sind nicht bestimmt, materiell arm zu sein, weil mit materieller Armut, für diejenigen, die schon mit mir in Togo waren, ihr wisst genau, was da kommt. Da sind so viele Herausforderungen, das ist absolut nicht göttlich. Jesus spricht nicht von einer materiellen, physischen Armut. Dass das quasi gut ist. Und manche Christen haben das so verstanden, auch in der Kirchengeschichte. Es ist gut, arm zu sein, nichts zu haben. Das hat Jesus nie gemeint. Ja klar, sagt er dem reichen Jüngling, der fragt, wie komme ich ins Reich Gottes? Und das ist ja unser Thema heute Morgen. Wie komme ich ins Reich Gottes? Er sagt dem reichen Jüngling, was sagt er ihm? Du, mein lieber Freund, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Hat Jesus gesagt, ja. Aber das ist nicht die Essenz von dem, was er uns hier lehrt. Es kann absolut Teil von dem sein, arm vor Gott zu sein, dass wir unseren Besitz teilen, oder dass Jesus dir sagt, hey, verkaufe etwas von dem und gib es den Armen. Das kann sein, dass Jesus zu dir das sagt. Die Frage ist nur, wie wir dann reagieren, oder? Hängen wir an dem? Das Problem beim reichen Jüngling war, dass er an dem gehangen ist. Deshalb hat Jesus ihm das gesagt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, was Jesus hier meint. Er meint eben nicht, die materiell Armen sind glücklich oder gesegnet. Nein, er spricht von einer Armut vor Gott. Einer geistlichen Armut, ist der Luther sagt. Menschen, wie die Jünger, die auf diesem Berg saßen und ihm zuhörten, und sie taten alles, sie hielten den Sabbat, sie gingen in die Synagoge, sie gingen in den Tempel, sie brachten die Opfer dar, sie gaben Almosen, alles. Sie taten alles. Jesus sagt zu diesen Leuten, hey, du kommst nur ins Himmelreich, für die ist das Himmelreich, die geistlich arm sind, die arm sind vor Gott. Das war ein Affront. Kannst du mir glauben an diese Leute? Was redet der da? Was redet der da? Jesus sagt, Freunde, du kommst nur ins Himmelreich, wenn du kapituliert hast. Das ist das, kurz übersetzt, was das hier heißt. Du kommst nur ins Himmelreich, wenn du kapituliert hast in deinem Leben. So einfach. Wenn du nicht kommst, hey, ich habe den Sabbat gehalten, ich habe das getan, ich habe den Armen ja viel Geld gegeben, Almosen gebracht, ich habe das und das getan. Ja, das haben die meisten, die Jesus zu gern getan. Jesus sagt, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Das Himmelreich ist nicht für diejenigen, die eine Liste, hey, ich komme jetzt zum Vater, komme zum Jahwe und sage, Jahwe, schau mal, hey, was ich alles getan habe. War immer treu. War jeden Sonntag in der Synagoge. Und Jesus sagt, nee, mein lieber Freund, das reicht nicht. Das Reich Gottes ist für die, die arm sind, die geistlich arm sind, die nicht kommen und sagen, Gott, schau mal mich an. Schau mal mich an, was ich schon alles gemacht habe, wer ich bin und ja, es kennen mich alle und ich bin überall beliebt. Das Himmelreich ist für die, die geistlich arm sind, die zur Erkenntnis, das ist eine geistliche Offenbarung, die eine geistliche Offenbarung bekommen, dass sie nichts vorweisen können vor Gott. Dass sie nichts bringen können und sagen, hey, schau mal mich an. Das ist brutal, was Jesus hier sagt. Wir müssen den Kontext verstehen. Er spricht zu Leuten, die absolut treu waren. In ihrem Glauben. Und nun sagt Jesus, hey, der einzige Weg ins Himmelreich ist, dass du vor Gott, dass du kapitulierst, an dieser Schwelle stehst, an dieser Schwelle, du kommst nur durch dieses Tor hinein und hindurch, wenn du einfach arm wirst, geistlich arm, wenn du deine Armut eingestehst. Es hat mit einem Eingeständnis zu tun, hey, egal wer wir sind, woher wir kommen, wir sind absolut nackt vor Gott. Kennen dieses Lied, Naked We Come? Wer kennt dieses Lied? Wir singen es hier und da auch in unserer Kirche. Wretched. Das ist der Weg ins Himmelreich. Für die ist das Himmelreich, die zu dieser Erkenntnis kommen, hey, mein Tun, mein Sein, einfach so, es geht nicht um das, sondern es geht darum, hast du vor Gott, hast du deine Kronen niedergelegt? Es ist auch so ein schönes Lied von Kronen niederlegen zu Jesu Füßen. Was heißt das, wenn du deine Krone niederlegst? Das heißt, dass du bekennst, ich bin nicht mehr der König der Könige. Und unsere Welt ist voll von Königen der Könige. Hast du das gewusst? Schau mal herum. So viele Könige gibt es in dieser Welt. Ich rede nicht von der lieben Queen. Ich rede von Königen. Ich rede von Königen und Königinnen in unserer Nachbarschaft. Ich rede von Königen und Königinnen in unserer Gesellschaft. Ich rede auch von Königen, ja, ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Und Jesus sagt, der Weg ins Königreich ist, deine Königskrone abzulegen. Weil es gibt nur einen König. Du kannst nicht als König ins Königreich kommen. Du kannst ein Königskind werden, aber du kannst nicht als König ins Königsreich kommen. Du kannst nur als Bettler ins Reich Gottes kommen. Geistlich arm, ich habe nichts vorzuweisen, lieber Vater. Und umso mehr wird die Gnade Gottes dann in unserem Leben sichtbar. Und das ist der zweite Punkt, der zusammenhängt mit dem, was Jesus hier zur Einleitung seinen lieben Freunden sagt. Er sagt, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Es gehört zusammen. Nun, was meint Jesus damit, mit trauern? Denn Jesus meint damit nicht trauern um einen lieben Menschen, den wir verloren haben. So oft wird das auch zum Teil gelehrt, habe ich auch schon Predigen gehört, das ist nicht, was der Kontext hier sagt. Das ist eine falsche Lehre. Das meint Jesus damit nicht. Es geht nicht um eine Trauer über Dinge in deinem Leben, die schiefgegangen sind, oder Menschen, die du verloren hast. Nein, es geht hier um den Kontext, die Trauer über die Sünde in der Welt. Es geht um ein Trauern, das zusammenhängt mit Reue. Ein reuig sein für das, was in dieser Welt geschieht. Weil ich komme zum Kontext zurück. Jesus kam, um die Menschen zu rufen, kehrt um ins Reich Gottes. Johannes hat den Weg bereitet, dass die Menschen zurückkommen, umkehren. Er sprach zu Juden, als er diesen Ruf tat. Kehrt um ins Reich Gottes. Diese Umkehr beinhaltet auch das Wort, das heute nicht so beliebt ist, aber es ist so wichtig, Buße. Wahrscheinlich kennen heute Morgen nicht alle das Wort Buße. Was heißt Buße? Buße heißt nicht nur ein Umkehren vom alten Leben, weil du kannst nicht mit einem Bein in diesem neuen Königreich sein und mit dem anderen Bein immer noch in deinem alten Leben. Die Buße ist der Prozess des Umkehrens ins Königreich. Es ist ein absolut glorreicher Prozess. Wir denken immer, so etwas Schwieriges und Schlimmes. Nein, das ist das Beste, was es gibt. So hat es Jesus gemeint. Denn diejenigen, die trauern, die werden getröstet werden, wenn du einfach das Alte ablegen kannst. Es geht darum, das Alte abzulegen, um das Neue zu empfangen, um Trost zu empfangen. Und ja, ich kenne das, kennst du das auch? Ich habe in meinem Leben, als ich genau an dem Punkt war, habe ich so vieles auch erkannt, wo eine Trauer stattgefunden hat. Jesus, wieso habe ich so gelebt? Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gesagt? Wieso habe ich so gehandelt? Da war ein Aspekt der Trauer, der Reue. Die Trauer im Kontext auch des Wortes heißt Reue. Es geht um eine Reue-Trauer. Einfach, dass wir das im Griechischen auch verstehen, was gemeint ist. Es geht um eben diesen Prozess, ich will ins Königreich Gottes und es gibt nur einen Weg ins Königreich. Es ist kapitulieren und loslassen. Viele Menschen wollen heute Morgen ins Königreich kommen, aber sie wollen nicht durch diesen Weg hindurch. Du kannst es versuchen, aber du wirst nicht hineinkommen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt zu Juden, die nicht christianisiert waren, wie wir heute. Wir haben heute unseren Jargon, wir verstehen oder wir sagen Dinge. Jesus sprach zu Menschen, die im alten Bund lebten, die sehr wohl verstanden, was er sagte. Ist für uns ein bisschen schwieriger, zugegebenermaßen, das auch richtig zu verstehen und zu interpretieren, aber das meinte er. Er sprach zu ihnen, es ist zu deinem Segen, einfach das alte Gewand abzuziehen und irgendwie auch dieses Drecksgewand des alten Lebens einfach loszulassen und irgendwie auch zu trauern. Die Juden, sie legten diese Säcke an als Ausdruck der Trauer. Das ist damit gemeint. Und wenn du diesen grusigen Sack kannst abziehen, dann geht etwas in dir ab. Stell dir das so vor, weil das hatten die Juden im Blickwinkel. Da war absolut eine Reue da. Das bin doch nicht ich. Oder? Und Jesus sagt, hey, wenn du durch den Prozess gehst, wirst du nachher Trost finden. Die Gnade wird umso größer werden. Und da redet Jesus eben von einer absoluten biblischen Gnade, die kommt, die biblische Gnade, sie kommt dort, wo wir das Alte loslassen und die Reue auch kommt. Und dann geschieht diese Transformation in unserem Leben, wo Freude kommt, oder? Wo der Makarios hineinkickt. Das Glückseligkeit, eben nicht. Wie kann Jesus sagen, hey, glücklich sind die, die trauern? Das ist ja pervers, wenn er es nach dem weltlichen Sinn gemeint hat, oder? Bist du mit mir einverstanden? Also, jetzt würdest du im Seelsorgegespräch niemandem sagen, oder? Ja, das ist doch gut, dass du jetzt trauerst, oder? Ja? Wie herzlos. Nein, Jesus spricht hier eben, glücklich sind die, die diesen Prozess erleben. Es gibt nichts Besseres, meine lieben Freunde, als genau das zu erleben. Hey, den alten Sack loszuwerden, auch zu, Jesus, tut mir leid, wenn wir da hinkommen. Es tut mir leid, ich bin reuig und dann ist die Gnade umso viel größer, die dann kommt. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt mehr. Immer wieder auch, genau in das hinein spricht Jesus, wenn du erlebt hast, wie viel dir vergeben worden ist, es wird dein Leben absolut anders sein lassen. Also wenn du, musst du nicht viel vergeben, Jesus. eben genau an dem Punkt, wo die Juden standen. Was musst du mir vergeben? Wo ist das Problem? Where is the problem? Huh? Jesus sagt, nein, nur wenn du kapituliert hast und zum Punkt kommst, dass er auch dir viel vergeben darf, dann kommt die Freude. Dann kommt der Makarios-Moment. Dann kommt der Trost, der eben nicht einfach ein billiger Trost ist, sondern der absolut ein tiefgründiger Trost ist. Dann wirst du Trost empfangen. Einen absolut göttlichen Trost für dein Leben. Und um das geht es, Jesus, dass Menschen, ja, dass sie neu werden, dass sie den neuen Wein kosten. Diese Freunde, sie kannten den neuen Wein noch nicht. Und Jesus erklärt ihnen, wie du den neuen Wein bekommst. Und wie du ein neues Gewand bekommst, wie du ein neues Leben empfängst. Und wie es sich lebt als Königskind, nicht als König, aber als Königskind. Und das ist der Prozess. Und Jesus beginnt diese Predigt mit diesem Prozess. Er sagt, es ist dein Entscheid. Auf dem ist eine Verheißung, dass du glücklich sein kannst und das Himmelreich erben kannst. Aber es ist dein Entscheid. Ihr seid völlig frei. Jesus hat nie Druck gemacht. Er hat gesagt, du musst. Wenn du das nicht tust, du musst. Ja, es gibt Gebote, ja. Aber wenn es darum geht, will ich ins Königreich oder nicht, das Tor ist dir offen, aber die Bedingungen, die sind klar. Da macht Jesus keine Kompromisse. Er macht eine Einladung. Das ist so, wie Jesus ist. Er macht eine Einladung und sagt, meine Liebe, willst du nicht auch dein altes Gewand endlich loswerden? Dein neues Gewand empfangen. und eine Glückseligkeit erleben in deinem Leben, die nicht von deinen Umständen abhängig ist. Ob Coronavirus oder nicht. Ob dieses oder jenes in deinem Leben schief läuft, ja, nun, Gott ist in Kontrolle. Auch wenn Dinge schief laufen, er ist immer noch Gott. Aber er sucht Menschen, die anders sind und sich auch, es geht auch um ein Verhalten, wie sich's lebt im Reich Gottes, die glücklich sind. Egal wie die Umstände sind, wir werden auf die nächsten Punkte zu sprechen kommen. In den nächsten Wochen, Monaten. Aber das ist das, was Jesus für dich hat. Und es ist die Einladung, die ich dir heute Morgen geben möchte. Für dein Leben, für dich persönlich, dass du ein glücklicher Mensch wirst, wenn du es noch nicht bist. Und da müssen wir nichts vortäuschen, weil du weißt selber, wie es in deinem Herzen aussieht. Du kannst der Strahlemann oder die Strahlefrau sein und ja, ist alles gut. Aber innerlich hast du keinen Makarios-Effekt in deinem Leben. Und Jesus ist gekommen, dass du das erlebst, dass du Makarios erlebst in deinem Leben. Was auch immer heute deine Umstände sind, das kannst du dir nicht zureden. Du kannst dich zu einem Therapeuten gehen, der kann dir das nicht machen. Der kann dir vielleicht Ratschläge geben, aber er kann es nicht machen, weil es nur durch den Geist Gottes geschieht. Und das ist das Übernatürliche. Jesus redet von einem übernatürlichen Leben, meine Lieben. Für das sind wir bestimmt, das Reich Gottes ist ein übernatürliches Reich. Und er spricht von, so kommst du ins Reich und das sind die Segnungen des Reiches Gottes für dich. Das ist der Power eines neuen Lebens, eines veränderten Lebens, eines fröhlichen Lebens in Christus, ohne Griesgrämigkeit. Auch wenn das Leben neben manchmal, bist du immer noch Makarios. Das ist das Zeugnis einer Kirche und von Christen in dieser Welt. Weil Griesgrämige haben wir überall um uns herum, oder? Ist nicht so. Aber wir haben nicht viele Makarios-Menschen um uns herum. Jesus sucht Herzen, die sich formen lassen zu, ja, Menschen und das Empfangen, gratis, ist gratis. Aber du musst es empfangen, im Geist, für dein Leben. Das ist eine Einladung an dich, an uns, eine Einladung ins Reich Gottes hineinzukommen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du an der Schwelle des Königreiches bist, Jesus hat uns gerade gesagt, wie kommst du ins Reich? Dann lade dich ein, das Beste, was es für dein Leben gibt, dass du kapitulierst. Hast du schon kapituliert? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, auch wenn du schon Christ bist. Weißt du, es ist manchmal auch als Christen, wir kommen immer an den Punkt, ja, wir wollen ja geistlich reich sein, aber der Weg zu einem geistlichen Reichtum ist durch die Kapitulation, durch das Eingeständnis, dass ich nichts habe. Sich nichts vorzuweisen habe. Ihnen ist das Himmelreich, die geistlich arm sind vor Gott. Dort kommt Freude, weil ich nichts leisten muss. Weil ich nichts leisten muss, um bereichert zu werden, sondern ich gestehe einfach meine geistliche Armut ein. Sage, ja, es ist absolut so. Und dann empfange ich den Reichtum Gottes. Möchtest du heute reich werden? Wer möchte heute Morgen reich werden? Steh auf, wenn du heute Morgen reich werden möchtest. Vater, du siehst Menschen heute Morgen, die möchten reich werden. Ich gehöre auch zu denen. Und danke, dass du Reichtum geben möchtest. Dass du uns beschenken möchtest mit Makarios. Mit dieser Glückseligkeit. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du kommst über unsere Leben, dass du kommst über unsere Kirche, dass du kommst und unsere Herzen ausfüllst mit diesem Makarios-Moment. der eben nicht vergeht, wenn morgen wieder die Arbeit dran ist, sondern der hält an. Weil dein Geist in uns wirkt, weil dein Geist übernatürlich das Königreich in uns aufbaut und erweitert. Komm, Geist Gottes, erfülle du. Nimm du ein. Und Vater, in deiner Gnade leite uns, wenn wir einfach irgendwo noch Kronen an unserem Haupt tragen, die eben nicht Königskinderkronen sind, sondern Königskronen. Vater, zeig uns unsere Königs- und Königinnenkronen und führe uns zu Jesus, zu seinem Kreuz, wo wir unsere Kronen, unsere Königskronen niederlegen vor dem König und uns ihm hingeben, wie wir es beim Eindruck von Sandra gehört haben. Dass wir verschmelzen mit dir und uns ganz dir hingeben. Das ist dein Wort heute Morgen an unsere Kirche. Das wollen wir tun, Vater. Wir wollen nicht nur so tun, wir wollen es tun. Wir wollen unsere Kronen vor dir niederlegen, um Freiheit zu empfangen, um die Kinder- und die Königskindkrone zu empfangen, die wahre Krone, die für uns bestimmt ist. Führe uns, Geist Gottes. Und wenn du heute das erste Mal wirklich an diesen Punkt kommst, wo du merkst, ich bin noch nicht im Königreich, dann lade ich dich heute ein, dass du kommst. Dass du kommst und dein Leben niederlegst vor dem König. Wenn du heute ins Königreich möchtest, dann ist die Tür für dich heute offen. Ich lade dich ein, dass du kommst. Dass du kommst, komm jetzt. Komm jetzt ans Kreuz von Jesus und lege deine Krone nieder und empfange das Himmelreich. Es ist für dich. Es ist für dich. Jesus lädt dich ein, das Himmelreich zu empfangen, zu erben. Ist jemand hier, der das Himmelreich heute Morgen empfangen möchte? Ist jemand hier? Dir verheißen. Nimm es in Anspruch. Vater, danke, dass du das Himmelreich für uns reserviert hast. Und auch für Menschen, die heute Morgen hier sind. Du hast das Himmelreich reserviert. Der Platz ist reserviert. Ich sehe einfach im Geist, wie der Vater wirklich auch einen Stuhl mit deinem Namen drauf hat. Und erwartet, dass du an den Stuhl kommst, an den Stuhl gehst. Das ist eben nicht mehr ein Stuhl, der vor der Tür ist, sondern hinter der Tür. Und erwartet, bis du an deinem Namensstuhl Platz nimmst. Und er lädt dich ein, zu kommen durch das Kreuz von Jesus. Hindurch in die Freiheit, in den Makarios, ins neue Leben. In die Fülle. Ah, du bist so gut, Herr. Danke. Geben dir Ehre, Ruhm und Anbetung. Amen.